der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Christoph Winterhalter, CEO des Dean und ISO Vice President Policy. Lieber Christoph, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Christoph Winterhalter. Ich bin seit 8 Jahren, wie es der Kurt gerade gesagt hat, Vorstandsvorsitzender bei Dean. Ich war vorher 21 Jahre im ABB-Konzern. Daher kennen wir beide uns sehr gut. Ich bin gelernter Informatiker, habe in der Robotik angefangen, habe automatisierte Lackieranlagen für Mercedes-Benz unter anderem standardisiert und dann in die USA gebracht und versucht, den Chrysler-Leuten beizubringen, wie man bei Mercedes Werksstandards letztendlich auch in USA einsetzen kann. Von daher habe ich unbewusst von vornherein mich mit Standardisierung beschäftigt. Ich habe dann in die Konzernforschung gewechselt, war Leiter des Deutschen Konzernforschungszentrums in ABB und habe mich da natürlich massiv auch mit, ich sag mal, Standardisierung im Speziellen, aber natürlich auch mit Gremienarbeit beschäftigt. Und da kennen wir uns auch. Das heißt, wir waren in der Zeit gemeinsam Vorstand bei der Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik von VDI und VDE. Und das waren auch die Anfänge von Industrie 4.0, die ich dann begleiten durfte, als der für die Forschung verantwortlich bin. Und ich habe das Thema dann wieder mitgenommen ins operative Geschäft. War dann am Schluss verantwortlich für Steuerungs- und Prozessleittechnik im ABB-Konzern in Europa. Bin dann aber tatsächlich in den Normung gewechselt. Das klingt jetzt nicht sehr offensichtlich, warum man das macht, aus so einer spannenden Automatisierungsrolle in die Normung zu wechseln. Aber damals hat man mir tatsächlich erzählt, was Normung bedeutet, was mir gar nicht so bewusst war. Und dass die Normung sich verändern muss, dass die Digitalisierungsansätze, die wir in der Wirtschaft, die wir in der Automatisierung letztendlich qualifiziert haben, die braucht es auch in der Normung und da brauchen sie jemanden, der dieses Know-how hat. Und die Herausforderung habe ich dann angenommen und da bin ich jetzt seit 8 Jahren und fühle mich pudelwohl, weil es ist nämlich was Hochspannendes. Und es ist vor allem kein deutsches Thema, seit zwar deutsches Institut für Normung, aber wir machen europäische und internationale Normen. Deswegen habe ich da 4 Jahre in Brüssel als Vice President bei CEN gearbeitet und mich mit der Europäischen Kommission auseinandergesetzt und bin jetzt seit 2022 Vice President Policy der ISO, das heißt bei der internationalen Normung und kümmere mich da um Strategieentwicklung, um Digitalisierung der Normung und um ein Governance Review und vor allem um die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Das fängt mit der IEC an, wo ja auch der Kurt eine wichtige Rolle hat, aber natürlich auch andere Standardisierungsorganisationen, dass man am Schluss eine klare Richtschnur hat, wie man Technologien nutzen kann und welche Standards weltweit eingesetzt werden. So, das ist so in a nutshell mein Job, was mich tagtäglich beschäftigt.
Ja, spannend und schön, dass Sie sich da pudelwohl fühlen, wo die Normung doch so als eher trockener Bereich gilt. Herr Winterhalter, wir sind ja schon fast im Inhaltlichen. Bitte erläutern Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von technischer Regulierung, von Standardisierung und von Normung.
Das war auch was mir nicht so ganz klar war. Ich habe auch DIN am Anfang für eine Behörde gehalten, aber das Gegenteil ist der Fall. Weil technische Regulierung ist tatsächlich eine staatliche Aufgabe. Technische Regulierung sind Gesetze. Das heißt, da werden grundlegende Anforderungen definiert für Produktsicherheit, Arbeitssicherheit, Verbraucherschutz. Und es kommt einerseits aus der Bundesregierung oder andererseits aus der Europäischen Kommission. Das heißt, jeder hat vielleicht schon mal gehört vom AI Act, vom Data Act, Cyber Resilience Act oder Maschinenrichtlinie. Das sind europäische Gesetzesvorgaben, die grundlegende Anforderungen an Produkte, an Maschinen letztendlich regeln. Sie sind aber nicht im Detail, sind nur grundsätzliche Anforderungen. Und die Normen, die werden von der Privatwirtschaft erarbeitet. Da sitzen die Unternehmen und die detaillieren diese Anforderungen. Das ist genau dieses Public-Private Partnership, also ein Zusammenspiel zwischen Unternehmen, die sich organisieren in der Normung auf der einen Seite und dem Staat, der sagt, was er für generelle Vorgaben hätte. Das heißt, wir bieten dann Normen an, die im Prinzip detaillierte Lösungsansätze beschreiben, wie man diese technischen Vorgaben aus der Regulierung umsetzen kann. Und da geht es natürlich um weit mehr. Da geht es um Interoperabilität, sicherstellen, dass Dinge zusammenpassen, um Qualitätssicherung, ein einheitliches Verständnis auch von Begrifflichkeiten. Und das Allerwichtigste, wir beteiligen alle Stakeholder-Gruppen. Das heißt, da sitzen alle gesellschaftlichen Gruppen an einem Tisch, alle verschiedenen Vertreter, ich sage mal der Wirtschaftsunternehmen, aber natürlich auch Verbraucherschützer, Umweltschützer, die sitzen alle mit am Tisch und einigen sich, wie eine gute Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben aussehen kann. Und das Allerwichtigste ist, Normung ist dann nicht lokal oder regional, sondern Normung ist international. Das heißt, wir versuchen für diese auch tatsächlich europäischen Anforderungen internationale Standards, internationalen Konsens zu finden, wie man mit diesen Vorgaben umgeht. Und das macht das Ganze so wertvoll. Und ich meine, Normung ist ja auch Teil einer Qualitätsinfrastruktur. Das heißt, da geht es nicht nur um die Normen selbst, sondern um das gesetzliche Messwesen. Das heißt, wie misst man, wie kalibriert man Sensoren, deren Daten dann letztendlich in der Norm auch referenziert werden. Und es geht vor allem um die Konformitätsbewertung. Das heißt, Akkreditierung von Unternehmen, die in der Lage sind, die Normenkonformität zu überprüfen. Das heißt, auch Zertifikate zu erstellen. Und am Schluss hat der Staat wieder die Aufgabe, diese Zertifikate auch zu verifizieren. Das heißt, Marktüberwachungsfunktion aufzugreifen. Das ist ein ineinander verzahntes System, wo die Normung ein ganz wichtiges Element darstellt. Wenn wir über Standardisierung reden, ist das letztendlich das vorgelagerte Zusammenarbeiten von Unternehmen auf der einen Seite, die sich als Konsortien zusammenfinden und sagen, wir definieren mal einen Standard, der für unsere Branche tatsächlich Synergiepotenziale bietet. Das kann anfangen innerhalb einer Firma. Ich hatte am Anfang gesagt, es gibt Konzernstandards. Das heißt, die Firmen intern einigen sich, wie wollen sie ihre Automatisierungsanlage aufbauen. Und irgendwann sagt man, nein, das langt nicht nur, wenn ich mich in meiner Firma einige. Da kommen ja auch Lieferanten dazu. Die müssen diese Werksstandards verstehen. Also arbeiten wir in einer Branche zusammen. Und so entstehen letztendlich Branchenstandards, die, wenn sie international anerkannt werden sollen, über die Normung gehen. Das heißt, die Normung ist das Einfallstor zur internationalen Standardisierung. Und weil meine Vergangenheit so ein bisschen auch mit dem VDI zusammenhängt, ein ganz wichtiges Element sind VDI-Richtlinien. Das heißt, da ist vor allem die Wissenschaft, die sich sehr stark engagiert und sagt, was ist denn der Stand der Wissenschaft und was ist ein gemeinsames Verständnis, wie wir letztendlich auch in der Wissenschaft uns über letztendlich Leitplanken verständigt, die natürlich helfen, stufenweise auch Innovationen weiter voranzutreiben. Das heißt, wir haben ein aufeinander abgestuftes System von Standards, die anfangen innerhalb einer Firma, über Branchen hinweg. Wenn sie international abgestimmt werden soll, geht es über die Normung. Und das sind die Details, die dann auch helfen, staatlich gesetzte Vorgaben in der Regulierung umzusetzen.
Und dann werden die zum Beispiel die VDI oder GMA-Richtlinien werden in dem Sinne dann Standards.
Das sind Standards. Und wenn wir sie international harmonisieren wollen, dann nehmen wir das als Impuls mit in die Normung und erstellen daraus eine ISO oder eine IEC-Norm, die wird dann auch in China akzeptiert und entsprechend verstanden und einheitlich auch implementiert.
Vielen Dank, Christoph. Damit haben wir den kurzen Grundlagenteil schon mal abgehakt. Lass uns mal auf die aktuellen Themen schauen. Welche wesentlichen inhaltlichen Trends lassen sich denn derzeit im Bereich der Standardisierung und Normung weltweit erkennen?
Ich meine, was wir natürlich in vielen Branchen haben, macht auch vor der Normung nicht Halt. Das ist die Digitalisierung. Die Digitalisierung der Prozesse, aber auch die Digitalisierung der Norm selbst. Das heißt, dass eine Norm nicht einfach ein Textdokument ist oder gar ein Buch in Papier oder in virtueller Papierform, also im PDF, sondern dass wir tatsächlich digitale Werkzeuge nutzen, wie wir auch zusammenarbeiten in der Normung, dass wir Datenformate vereinbaren, in welche die Norm eben nicht nur als Text abgelegt ist, sondern die verschiedenen Bestandteile einer Norm. Einerseits den Kontext, was ist eine Anforderung in einer Norm, was sind klare, ich sag mal, Grenzen, was sind letztendlich Prüfkriterien. All diese Elemente einer Norm werden in einem Datenformat, in einem Informationsmodell so abgelegt, dass wir die Norm auch tatsächlich automatisiert auswerten kann. Das heißt, dass wir nicht Bücher verkaufen wie in der Vergangenheit, sondern dass wir als IT-Dienstleister Zugang zum technischen Regelwerk ermöglichen. Das heißt, auch hat auch für uns ein anderes Geschäftsmodell, ein anderes digitales Modell, was wir einführen müssen. Und eine ganze Rolle spielt natürlich die Automatisierung selbst. Das heißt, was kann ich innerhalb der Normerstellung und vor allem der Anwendung einer Norm automatisieren? Deswegen ist tatsächlich der Besuch zur Automatisierung, der zieht jetzt in die Normung selber ein. Und ein ganz großes Element ist natürlich künstliche Intelligenz. Wir erstellen ja Texte. Das heißt, Texterstellung macht heute jeder mit Unterstützung von Large Language Models. Das heißt, zu evaluieren, wo können wir solche Technologien nutzen, ohne letztendlich die Qualität einzuschränken. Das heißt, Trust the Data zu nutzen, das ist ein großes Thema. Und weil Digitalisierung natürlich in der Normung ein großes Thema spielt, ist es auch wichtig, wie kann denn Normung die digitale Transformation der Wirtschaft unterstützen. Das heißt, wir brauchen Standards für die digitale Welt. Das heißt, digitale Sicherheit, Interoperabilität, Vertrauen in digitale Technologien. Das heißt, wie kann man tatsächlich Qualitätskriterien für künstliche Intelligenz definieren? Da haben ja DIN und DKE vor 5 Jahren angefangen, ein Projekt zu starten, eine Normungsroadmap für künstliche Intelligenz aufzustellen. Das Projekt haben wir gestern abgeschlossen, weil da geht es letztendlich wirklich darum, jetzt ins Doing zu kommen, die Voraussetzungen für den AI Act zu schaffen, damit in 2026 tatsächlich auch Klarheit herrscht, nach welchen Spielregeln künstliche Intelligenz verwendet werden kann. Und es fing letztendlich auch an mit der Voraussetzung für digitale Geschäftsmodelle, war ja die Diskussion in Industrie 4.0. Das heißt, wie können wir über Standardansätze tatsächlich skalieren? Ich meine, das ist ein ganz wichtiges Element. Das heißt, wir wollen alle gemeinsame Plattformen haben. Wir reden von Cloud-Lösungen, wir reden von Data Spaces, dass diese Elemente zusammenpassen. Da brauchst Standards. Und da brauchst auch jemand, der die Qualität überprüfen kann. Das heißt, wir brauchen eine digitale Qualitätsinfrastruktur. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Und neben den vielen Digitalisierungsthemen ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit eines, wo auch die Normung eine Rolle spielen muss. Weil wir reden tatsächlich vom Verhindern von Greenwashing. Das heißt, jeder sagt, ich bin nachhaltig, aber wie macht man Nachhaltigkeit messbar? Was ist dann tatsächlich ein CO2-Fußabdruck eines Produkts? Wie messe ich den? Ist Wasserstoff tatsächlich grün oder geht es nur darum, wie viel CO2 entsteht in der Erstellung von Wasserstoff und bis er tatsächlich am Werkstor ankommt und als Energieträger tatsächlich, sagen wir, CO2-arm verwendet werden kann? Das braucht alles Standards, das braucht eine Qualitätsinfrastruktur und auch da beschäftigen wir uns massiv, ich sage mal schon mit vornormativen Überlegungen, erstellen Normungsroadmaps für Circular Economy, gerade für eine Wasserstoffinfrastruktur. Aber auch das geht nur über Partnerschaften, deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was sind es für Player, die heute in diesen Umweltthemen aktiv sind, was macht auch die UN. Auch da gibt es natürlich Bestrebungen der Europäischen Kommission, immer mehr zu regulieren. Aber je mehr Standards wir anbieten, je mehr Standardisierung letztendlich an Vorarbeiten leistet, desto weniger muss im Detail reguliert werden. Deswegen ist es schon was, wo wir nicht warten sollten, was die Politik tut, sondern Angebote machen. Wie können Firmen gemeinsam sich auf Grundlagen, auf Messmethoden, auf letztendlich Qualitätskriterien verständigen, dass die Politik gar nicht auf die Idee kommt, ich sage mal klein-klein vorzugeben, was gemacht werden muss. Stichwort Lieferketten-Sorgfaltsgesetz und Sustainability Reporting und was jetzt alles so an bürokratischen Auflagen gemacht wird, was zumindest als solches empfunden wird.
Ja, danke schön. Methodisch arbeiten die großen Organisationen ISO und IEC weltweit und in Deutschland mit den nationalen Organisationen DIN und DKE an sogenannten Smart Standards. Ist das das, was Sie eben schon kurz angesprochen haben oder was geht darüber hinaus?
Also unter Smart Standards, was es heißt, Standards Machine Addressable Readable Transferable, heißt nichts anderes als eine digitale Norm. Also wir kommen historisch, weil den Organisationen wie DIN, die ist über 100 Jahre alt, da ging es um Papier. Das heißt, Papier wurde irgendwann digitales Papier, das heißt dann PDF und jetzt brauchen wir eben ein Informationsmodell. Also ich brauche strukturierte Daten. Also gehen wir über XML und dann ist es das Wesentliche, was ist denn das Informationsmodell, was ich in XML nutze. Und das ist letztendlich bei uns ein smartes Datenformat, wo ich tatsächlich Metadaten über, was sind denn das für Informationen, die da im Standard, ich sag's mal, Text verarbeitet worden sind und wie kann ich sie nutzen, sodass ich die relevanten Informationen finde. Beispielsweise gib mir alle Anforderungen, alle Requirements, die in einem Standard drinstecken oder alle Requirements, die für folgenden Anwendungsfall gelten. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass eben dieses auch Exportfunktionalitäten hat, dass ich das nicht als Text exportieren kann, sondern zum Beispiel in einem Datenformat, was ich direkt in eine Maschine oder in ein Requirements Management System einladen kann. Das heißt, wir können tatsächlich kundenspezifisch diese Informationen auch ausspielen, dass eben nicht ein neutrales Format wie ein reines Textformat wie PDF genutzt wird, sondern ich kann schauen, wie nutzen denn Firmen die Normeninhalte und welche IT-Systeme werden dort verwendet, sodass wir in der Lage sind, aus diesem strukturierten XML-File die Daten auch so zu exportieren, dass sie direkt maschinell automatisiert verarbeitet werden können. Heute sitzen da Menschen dazwischen, die ganz viel Normungsverständnis haben, die finden die richtigen Dokumente, die analysieren sie und im Worst Case schreiben sie es dann ab, in ihren Worten, in ihr eigenes System innerhalb der Firma, was natürlich einen Bruch darstellt, der auch letztendlich immer wieder Fehlerquelle darstellt. Das heißt, diesen durchgängigen Workflow herstellen zu können von der Normerstellung bis hin zum eigentlichen Zielsystem beim Kunden, darum geht es bei Smart Standards. Und ein ganz wichtiges Element ist halt dieses Informationsmodell, wo sich dann auch alle drauf verständigen. Also nicht DIN oder DIN und DKE, sondern das muss ein Informationsmodell sein. Das wird international einheitlich verwendet. Also bei ISO, bei IEC, hoffentlich dann auch als Leuchtturm, dass andere, ich sag mal, Standardisierungsorganisationen, die eben nicht international arbeiten, aber von vornherein auch ein solches Datenmodell nutzen, dass man natürlich die Standards wunderbar als Input oder als Ergänzung zu internationalen Normen auch nutzen kann und kann die auch letztendlich suchen und die entsprechenden Requirements finden, wenn man sie braucht. Also das ist in a nutshell dieses große Projekt Smart, was letztendlich heißt, wir digitalisieren konsequent die Informationen, die wir in Normen ablegen.
Setzt das voraus, dass der Kunde dann auch elektronische Systeme hat, die dieses Datenmodell nutzen, oder gibt es da auch für den Menschen zugeschnittene Lösungen?
Also es sind natürlich zwei Dinge. Das eine ist, ja, natürlich langt es nicht, wenn die Normungsorganisationen sich verändern und solche Datenservices anbieten. Das heißt, auch der Prozess beim Kunden muss sich ändern, um letztendlich dieses Optimierungspotenzial zu nutzen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch in der Lage, aus diesen smarten Standards einfach verständliche Informationen zu extrahieren. Das heißt, ich kann viel einfacher die für mich relevante Norm finden. Ich war gestern beim Handwerk, da geht es darum, wie ein Handwerksbetrieb die für ihn relevanten Normen finden. Heute suchen die mit Normnummern und Stichwortsuche und hoffen, dass sie die richtigen relevanten Normen finden. In Zukunft kann ich wirklich, wie ich heute eine Google-Anfrage mache, sagen, ich will Folgendes tun, was für normative, ich sag mal, Hinweise gibt es denn da? Dann findet man die richtigen Inhalte und auch in einer Norm, die durchaus ein längliches, komplexes Dokument darstellen kann, finde ich dann die relevanten Abschnitte, die tatsächlich für meinen Anwendungsfall relevant sind. Das heißt, ich kann auch viel niederschwelliger Zugang zu Normeninhalten, dass eben Dokumente, die heute von Experten für Experten geschrieben sind, so aufbereiten, dass jeder Normalbürger oder jeder Anwender einer Norm letztendlich nicht nur die Inhalte finden kann, sondern sie auch besser versteht. Aber die Voraussetzung ist ein digitales Modell, was einheitlich genutzt wird, was tatsächlich den Zugang zum gesamten Normenwerk vereinfacht. Also nicht das einzelne Dokument steht im Vordergrund, sondern tatsächlich, wie managen wir das gesamte Wissen, was in den Normen verborgen ist.
Thema Normung ist ja für manche Kunden auch wirklich ein großer Hammer, der über ihnen hängt. Sie wollen natürlich die Normen einhalten, aber sind oft mit den Details überfordert. Wird das dann für den Kunden einfacher und sinnvoller anwendbar?
Ich glaube, das ist das Ziel. Weil heute kauft ein Kunden eine Norm und dann hat er ein Dokument, was zum Teil 200-300 Seiten hat. Und dann muss er erstmal sich durch das Dokument kämpfen, um zu finden, welche Inhalte sind überhaupt für mich relevant. Wenn ich ein Wissenssystem habe, weil die Normen strukturiert sind, dann kann ich einen Dienst anbieten, der da sagt, ich will nur das wissen, was ich für meinen Anwendungsfall brauche. Und dann kann ich natürlich als Normungsorganisation eine Dienstleistung anbieten, die da heißt, ich gebe dir genau das, was du brauchst. Und zwar auch so, dass du sicher alle Anforderungen berücksichtigt hast, die für dich relevant sind. Weil heute ist das so, die Verantwortung ist beim Kunden. Die gesamte Norm enthält alle Informationen. Aber das Rausfinden, was ist für mich relevant, was ist vor allem relevant, um letztendlich ein Zertifikat zu bekommen, um eine Konformitätsbewertung zu überstehen, also das muss der Kunde heute selbst wissen. Das heißt, dieses Wissen kann ich ein Stück weit in diese Datenstruktur bringen und sie dann als Dienstleistung anbieten. Das heißt, es macht es für den Kunden viel einfacher, weil wir haben eben nicht in gerade den kleinen Firmen diese Normungsabteilungen, die tatsächlich sich auskennen, auch mit der Sprache, wie Normen geschrieben sind, damit tatsächlich Dinge auch eindeutig sind. Das kann man tatsächlich runterbrechen dann auf die Sprache des Anwenders. Und ich denke, ein Jurist, der eine Norm liest, der liest sie mit einem anderen Blick als ein Einkäufer oder als ein Techniker, der sagt, ich muss für meine Planung genau wissen, um was es geht. Aber wir müssen natürlich auch wieder das Digitale nicht, ich sag mal, vernachlässigen. Weil Ziel ist ja auch, dass gerade jemand, der digital plant mit einem digitalen Zwilling, vielleicht das Planungswerkzeug schon Zugang zu den Normen hat und da werden gewisse Grenzwerte gar nicht überschritten, weil das Planungswerkzeug mir von vornherein sagt, du darfst hier Folgendes nicht machen, sonst bist du außerhalb der Norm. Das heißt, ich kann automatisiert in der Planung, in meinen IT-Systemen, in meinen Konstruktionssystemen Normen letztendlich als Zusatzmodul einfließen lassen und dann haben wir tatsächlich einen digitalen Workflow. Das heißt, ich werde implizit normenkonform konstruieren, ohne explizit überhaupt zu wissen, welche Norm wurde denn da zugrunde gelegt und was steht da genau drin, weil eben das IT-System, was mir zur Verfügung gestellt wird, die Normeninhalte kennt und wir natürlich wieder sicherstellen, dass wenn sich eine Norm ändert, dass diese veränderten Informationen auch dann im Ziel-IT-System des Kunden landen und dann sind wir dann in Art Wartungsverträgen oder einem Subscription-Service, den wir anbieten können, um genau diese dauerhafte Normenkonformität sicherzustellen.
Also ich sehe, Sie haben genug Aufgaben noch vor der Brust, denn das ist komplex, ja.
Ja, langweilig wird es mir nicht, in der Tat.
Christoph, lass uns von der Technik mal auf die gesellschaftliche Dimension überwechseln. Weltweit gibt es extrem unterschiedliche Vorgehensweisen, wie Normen erstellt und verbreitet werden. In vielen Industrienationen, du hast es vorhin schon angesprochen, setzen wir auf die sogenannte Public-Private Partnership. Was bedeutet das genau?
Also vielleicht erstmal abschichten. Was gibt es denn für unterschiedliche Modelle? Also wir haben tatsächlich Normungsorganisationen, die sind teilweise privatwirtschaftlich. Das ist nicht in jedem Land so, wie bei uns in Deutschland oder ich sag mal die meisten in Europa, auch nicht alle. Und dann gibt es eben diese Organisation in China. In China ist Normung staatlich. Das heißt, mein Kollege in China, das ist eine nachgelagerte Behörde vom Ministerium für Marktüberwachung. Das heißt, es ist ein Staatssekretär. Der hat natürlich erstens staatliche Budgets und zweitens auch einen staatlichen Auftrag. Aber man muss ja auch verstehen, in China ist die Denke, der Staat ist für alles verantwortlich. Deswegen sagen die auch, die mischen sich ins Detail ein und sie als Staat organisieren, was in Normen letztendlich drinstehen soll, aber vor allem auch, welche Normungsthemen für die nationale Strategie in China wichtig sind. Das heißt, was in einem 5-Jahres-Programm drinsteht, der chinesischen Staatsregierung, das findet sich natürlich auch wieder in den Normungsanträgen, die wir aus China bekommen, weil das Ganze ist staatlich gesteuert. Das absolute Gegenmodell sehen wir in den USA. In den USA hält man sich völlig aus der Normung raus. Da wird auch zugelassen, dass es tatsächlich parallele Normungsaktivitäten gibt, die sich auch widersprechen. Bei uns gilt tatsächlich das Prinzip, eine Norm, eine Konformitätsbewertung akzeptiert, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Das muss unser Ziel sein. Das ist in den USA nicht ganz so. Aber da ist die USA wirklich eine einzigartige Nation, die sagt, nein, bei uns können die Firmen letztendlich sich einen Standard aussuchen aus Hunderten von Regelsetzern. Auf der anderen Seite sind aber die Unternehmen dann völlig haftbar. Das heißt, da hat eine Normanwendung keinerlei haftungsmindernde Auswirkung. Und das ist genau der Vorteil bei unserem System in Europa. Wenn natürlich staatliche Regulierung Vorgaben macht, die Norm detailliert, wie man diese Vorgaben auch vernünftig umsetzen kann, dann kann ich, wenn ich gemäß Norm letztendlich arbeite und es auch nachweisen kann, meine Haftung drastisch reduzieren. Das heißt, da entsteht eine Vermutungswirkung. Wenn ich normenkonform arbeite, dann wird vermutet, dass ich auch alles getan habe, um gesetzliche Vorgaben umzusetzen. Das heißt, auch da teilt man sich so ein bisschen das Haftungsrisiko und die Verantwortung, indem man sagt, die Privatwirtschaft macht die Normung. Die Normung wird in Bezug genommen gesetzlich. Und wenn ich mich an dann die Normen halte, die ich zum Teil selbst mitgeschrieben habe, dann wird vermutet, dass ich alles getan habe, um tatsächlich auch Gesetze einzuhalten. Und dann ist mein Haftungsrisiko deutlich reduziert. Heißt aber auch, die Normen sind nicht verpflichtend. Das heißt, wenn jemand sagt, wenn eine Firma entscheidet, ich nutze bewusst nicht die Norm, dann muss ich aber aufwendig nachweisen, dass ich tatsächlich auch konform bin mit gesetzlichen Vorgaben. Das heißt, es ist immer möglich, von der Norm abzuweichen, aber es ist aufwendiger, die Konformität nachzuweisen, weil ich eben meine firmenspezifische eigene Lösung habe, die sonst keiner kennt und die erstmal einen Nachweis braucht, dass sie auch die Anforderungen erfüllt, die gesetzliche Vorgaben macht. Das sind also so im Prinzip die drei unterschiedlichen Systeme. Ich sage mal, das System, was wir anwenden, da wird natürlich sehr, sehr genau drauf geschaut. Gerade, ich meine, die Afrikaner, die jetzt einen Freihandelsunion aufbauen, die schauen sich an, was können sie lernen von uns Europäern. Und wir sind natürlich im systemischen Wettbewerb und müssen zeigen, dass unser System auch funktioniert. Dass diese Balance zwischen, in welche Details mischt sich der Staat ein auf der einen Seite und wie effizient ist denn die Zusammenarbeit der Wirtschaftsunternehmen, letztendlich auch diese Impulse aufzugreifen und in praxisrelevante Normen auch niederzuschreiben. Das heißt, da sind wir letztendlich im Wettbewerb, weil am Ende sagt dann jemand, ja, das ist doch alles viel zu langsam. Da gibt's einer vor, nämlich der Staat, und der unterstützt es entsprechend. Da ist man unter Umständen schneller. Aber wenn unser System auch nachhaltiger ist, dann heißt es, wir müssen an diesem Zusammenspiel arbeiten und es konsequent weiterentwickeln. Das tun wir, das ist aber nicht immer einfach. Das heißt, wir haben nicht das einfachste System, aber ich glaube, dieses Public-Private Partnership ist ein gutes Modell, an was wir glauben und was letztendlich die Verantwortung auch auf verschiedene Schultern aufteilt. Das heißt, die Details, die weiß die Wirtschaft besser, also soll die Wirtschaft das auch tun. Aber letztendlich muss natürlich auch der Staat gewisse Vorgaben machen, dass am Schluss auch die Verbraucher entsprechende Sicherheit haben, dass die Produkte, die Technologien, die sie einsetzen, auch diesen Anforderungen genügen.
Herr Winterhalter, in Europa gibt es einen Rechtsstreit über den freien Zugang zu Normen, sogenannte Malamud Case. Was hat das auf sich? Wie ist die aktuelle Situation? Was bedeutet das für euch Normenmenschen und für die Normenkunden?
Also ich meine, der Malamud Case, ich meine, das ist ein Aktivist namens Karl Malamud, der hat sich auf eine Transparenzverordnung berufen und hat gesagt, wenn jetzt harmonisierte europäische Normen gesetzlich in Bezug genommen sind, ja, dann sind es doch wie Gesetze. Und da die Gesetze öffentlich zugänglich sein müssen, wird auch da die Forderung gestellt, alles, was gesetzlich in Bezug genommen ist, und das Beispiel, was er gewählt hat, sind tatsächlich Normen zur Spielzeugsicherheit. Ich meine, da war natürlich die Logik, ja, die Hausfrau hätte doch gern gewusst, was denn jetzt tatsächlich sicherstellt, dass diese Spielzeuge auch sicher sind. Und unter diesem letztendlich theoretischen Case oder dem ganz praktischen Beispiel, was er hier ins Felde geführt hat, hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Es ist tatsächlich so, dass die harmonisierten europäischen Normen, die im Gesetz direkt in Bezug genommen werden, die also diese Vermutungswirkung auslösen, dass die öffentlich einsehbar sein müssen. Jetzt sind wir natürlich gerade daran, diese Transparenz einerseits herzustellen. Das heißt, es geht um ein überwiegendes öffentliches Interesse, weil Normen sind ja Eigentum derer, die die Normen schreiben. Das heißt, wir als privatwirtschaftlicher Verein sind letztendlich Eigentümer der Inhalte der Normen. Jetzt sagt die Europäische Kommission, ja, uns hat jetzt das Gericht gerade dazu verdonnert, das aber öffentlich zugänglich zu machen. Also muss man sich mit der Kommission darauf verständigen, wie wir das tun. Und ich meine, da das Gesetz fordert, man muss es öffentlich zugänglich machen, heißt es nicht, die Normen muss man jetzt frei letztendlich runterladbar aufs Internet stellen, sondern jemand, der den Zugang haben will, das heißt jemand, der ein Interesse hat, eine Norm zu lesen, der muss jetzt eine Möglichkeit haben, in diese Norm reingucken zu dürfen. Und das wird gerade hergestellt, indem wir Zugangsportale einrichten, dass letztendlich ein Bürger, der bei der Europäischen Kommission diesen Zugang beantragt, dass der auch Einsicht in die Norm bekommt. Aber immer noch mit dem Hinweis, das ist ein technisches Dokument, das gehört einem privaten Verein, das kannst du nicht einfach weiterverwenden, sondern das ist für dich, um sehen zu können und lesen zu können ganz konkret, was denn die Norm für Forderungen stellt, aber noch wichtiger, wie diese Norm tatsächlich die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil wir erstellen die Normen ja im Regelfall nicht nur auf Auftrag der Kommission, sondern die Normen entstehen, weil Firmen sagen, da gibt es ein sinnvolles, Projekt, was da heißt, wir müssen uns über gemeinsame Regeln einigen. Wenn jetzt der Gesetzgeber, wie die Europäische Kommission, sagt, ich brauche eine Norm, dann wird in der Regel ja nicht auf einem leeren Blatt Papier angefangen und jetzt gucken wir mal, wie wir das machen können, was der Gesetzgeber fordert. Sondern da gibt es schon Regelungen, da gibt es in den meisten Fällen schon Normen, die genau das erfüllen, was der Gesetzgeber fordert. Das heißt, bei so einem Normungsauftrag passiert Folgendes. Wir schauen in unser Regelwerk und finden die richtige Norm, die, ich sag mal, zu 95% schon dazu passt. Und dann ist das Projekt, die Norm tatsächlich zu einer harmonisierten Norm zu machen, die Norm ein Stück weit erweitern, zu konkretisieren und vor allem diesen Zusammenhang darzustellen, wie die Norm die gesetzliche Anforderung umsetzt. Klingt jetzt kompliziert, heißt aber, wir haben eine Verlinkung herzustellen zwischen einem technischen Dokument und einer juristischen Vorgabe. Und was jetzt genau gefordert ist, ist natürlich Transparenz herzustellen, wie die technische Lösung die juristische Vorgabe umsetzt. Und deswegen ist auch wieder ein smarter Ansatz garantiert angesagt. Das heißt, dass wir nicht einfach das technische Normungsdokument zur Verfügung stellen, weil da reden wir ja von technischen Dokumenten, die von Techniker für Techniker geschrieben sind. Und jetzt gibt es ein öffentliches Interesse, das zu verstehen. Also gilt es ja auch darum, hier wieder zu vereinfachen und letztendlich die wesentlichen Verknüpfungspunkte zwischen der Norm und dem, was in der Regulierung gefordert ist, herzustellen. Das heißt, da arbeiten wir jetzt an einem Projekt, nicht nur die Transparenz herzustellen, sondern es in einer solchen Art und Weise herzustellen, dass der Bürger, der jetzt ein Interesse hat, sich damit zu beschäftigen, dass der das auch versteht und dass da vor allem die wesentlichen Informationen rausgestellt werden. Das heißt, das ist ein Gerichtsbeschluss gewesen, mit dem wir jetzt leben müssen, der aber uns hilft, diese Digitalisierung nach vorne zu tragen, aber hat natürlich viel Unruhe ausgelöst, weil Normen werden heute verkauft. Und jetzt heißt es, es gibt ein öffentliches Interesse, also müssen die Normen zugänglich gemacht werden. Das heißt, es rüttelt erstmal das Geschäftsmodell durcheinander. Aber ich sag mal, da wo Dinge durchgerüttelt werden, wenn sowieso Veränderung angesagt ist, dann hilft uns das, uns weiterzuentwickeln. Und das passiert momentan.
Christoph, das war jetzt schon ein richtig großer Rundumschlag. Wir haben über Grundlagen, Vorgehensweisen, aktuelle Trends und Veränderungen gesprochen. Lass uns noch mal ein bisschen tieferen Blick in die Automation werfen. Automation ist in sehr vielen Bereichen ein wesentlicher Bestandteil. Wir haben sie in Gebäuden, in der Infrastruktur, in Produktionsanlagen, in der Mobilität, um nur einige Beispiele zu nennen. Wie ist die Automation von diesen Trends und Veränderungen in der Standardisierung und Normung detailliert und konkret betroffen?
Also ich meine, Automatisierung ist mittendrin. Ich meine, deswegen ist es ja auch nicht grundlos, dass jetzt zwei Automatisierer die deutschen Normungsorganisationen führen. Der eine führt die DIN, das bin ich. Der andere ist der Präsident der DKE, das bist du, Kurt. Und von daher ist es natürlich wichtig, dass wir die Automatisierungsbeispiele auch tatsächlich nutzen und verstehen, wo Standardisierung helfen kann. Und ich meine, gerade die Automatisierung, die heißt, wir müssen Komponenten miteinander verknüpfen, die eben nicht alle von einem Hersteller kommen. Die müssen zusammen funktionieren. Und wir reden nicht nur von physischen Schnittstellen oder elektrischen Schnittstellen zwischen Komponenten. Wir reden über Datenschnittstellen. Wir reden über Datenräume, wo Automatisierungskomponente ihre Daten ablegen. Und das braucht alles Standards. Das heißt, wir brauchen für die Automatisierung der Zukunft, die auch im digitalen Raum funktioniert, die mit Dataspaces arbeitet, da brauchst nicht nur Spielregeln, also wieder ein Stück Regulierung, aber vor allem diese technischen Standards, die am Schluss sicherstellen, dass die Dinge nicht nur zusammenpassen, sondern dass auch die Daten verstanden werden. Das heißt Dateninteroperabilität. Ich meine, eines der größten Projekte ist der digitale Produktpass. Das heißt der Zugang oder die Verknüpfung der realen Automatisierungskomponente mit seinem digitalen Zwilling. Und das kann ja jeder Hersteller natürlich selber machen. Wenn ich jetzt aber als Anlagenbetreiber, wenn der Thomas Tauchnitz lacht jetzt, da ist es natürlich wichtig, dass das firmenübergreifend funktioniert, dass es gewisse Grundregeln gibt, aber auch Standards, die mich in die Lage versetzen, eine Komponente eines Herstellers A mit einer Komponente von Hersteller B auszutauschen. Und dann soll es eben nicht nur physisch in der Anlage funktionieren, sondern es soll auch im Datenraum funktionieren. Und von daher brauchen wir ganz viele Schnittstellen zwischen den Betreibern. Und das Einfachste, um jetzt nicht x Hersteller mit y verschiedenen Produkten mit individuellen Schnittstellen, ich sag mal, zu bedienen und verifizieren zu müssen, gehen wir über Standards. Und deswegen ist es wichtig, dass natürlich auch für die Weiterentwicklung der Automatisierung Standards unabdingbar sind. Und dann natürlich heute, dass nicht mehr einzelne Branchen sind, die jetzt Standards brauchen, die unter Umständen anders sein können. Wenn wir über Datenräume sprechen, dann spielt es keine Rolle, ist es die Chemieindustrie oder ist es die Automobilindustrie. Das heißt, die Digitalstandards, die sind jetzt auf einmal horizontal. Und deswegen ist es so wichtig, dass natürlich die Projekte, die heute laufen für die Digitalstandards, einen branchenübergreifenden Konsens haben. Ich meine, Datenräume, da beispielsweise reden wir über Catena X, wo natürlich die Autoindustrie gesagt hat, ich brauche einen Datenraum, wo ich über meine Lieferkette hinweg Daten austauschen kann. Das machen andere Branchen genauso. Also brauchen wir da auch branchenübergreifend horizontale Standardansätze, wie man das macht. Und es ist total wichtig, dass eben einerseits die Branchen vorausgehen, dass sie sagen, für mich ist das die wichtigste Funktionalität, die gewährleistet sein muss, aber dass man immer den Blick offen hat zu sagen, was machen denn andere Branchen, was macht man in anderen Anwendungsfeldern, was kann man da auch wieder verwenden. Und deswegen haben die Normungsorganisationen eine wichtige Aufgabe, diese Konnektivität, diese Kompatibilität über Branchengrenzen hinweg herzustellen. Und ich meine, ein Beispiel ist ja auch, ich meine, gerade die DKE beschäftigt sich mit dem Thema All Electric Society. Da geht es um Sektorenkopplung. Das heißt, dass die verschiedenen Elemente in einem elektrischen System, dass die zusammen funktionieren. Und das funktioniert nur mit Standards. Und wenn wir tatsächlich Optimierungspotenziale nutzen wollen, das heißt, wir wollen aus diesen Daten Mehrwert schaffen, ich will da eine künstliche Intelligenz drauf lassen, auch da brauche ich gemeinsame Datenmodelle, gemeinsame Ansätze für Datenqualität, weil ansonsten wird das alles nicht funktionieren. Das sind jetzt alles theoretische Ansätze, aber um es zum Fliegen zu bringen, brauchen wir in diesen Bereichen Standards.
Und das setzt euch Normenmenschen ja deutlich unter Zeitdruck jetzt, denn diese ganzen X-Systeme, diese Plattformen, die entstehen ja gerade. Das ist wahrscheinlich ein Wettrennen zwischen der Normung und dem Entstehen, oder?
Ja, auf der anderen Seite, ich meine, es sind ja nicht wir Normer, sage ich jetzt mal, die hauptamtlichen Normer, die diese Standards schreiben, sondern es sind die Unternehmen, die sie später auch brauchen. Von daher ist es immer ein ganz wichtiges Zusammenspiel. Wir als Normer, wir bieten nur den runden Tisch, wir bieten die Strukturen, die Prozesse, wir vernetzen die Leute untereinander. Aber das Entscheidende ist, dass die Experten, die letztendlich genau wissen, was sie brauchen, um was es konkret an Inhalten geht, die müssen hier in der Normung mitarbeiten. Das heißt, Normung lebt von der Mitarbeit. Und wenn die Wirtschaft, die Experten, die sie natürlich händeringend für ihre eigenen Produktionsprozesse braucht, wenn die nicht auch die Zeit bekommen, sich in diesen Normungsgremien zu engagieren, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder in der Normung sitzen eben keine Experten, sondern selbsternannte Experten. Dann ist die Frage, wie anwendbar und wie sinnvoll ist die Regel, die dabei rauskommt. Oder es entsteht gar keine Norm. Dann ist letztendlich immer der Plan B, dass der Gesetzgeber auf den Plan gerufen wird, jetzt im Hinterzimmer mit Forschungseinrichtungen als Unterstützer Regeln geschrieben werden, die überhaupt nichts mit der Praxis zu tun haben. Und ich glaube, dann haben wir alle mit Zitronen gehandelt und haben letztendlich das, was wir in diesem Public-Private Partnership gemeinsam erreichen können, das haben wir einfach verpasst, es als Chance zu nutzen. Von daher Herausforderung für uns, aber es geht natürlich nur, wenn alle mitmachen und es fängt an, die Normung bekannt zu machen. Deswegen ist dieser Podcast auch gar nicht so schlecht.
Dankeschön. Ja, das Ganze war ja schon ein Wunsch eigentlich. Experten, macht bitte mit. Wenn Sie bei einer guten Fee drei Wünsche frei hätten, was würden Sie denn dann für DIN und ISO wünschen, zusätzlich zu Mitarbeiterexperten?
Da muss ich aus eigener Erfahrung berichten, also die Kenntnis über die Normung. Wenn es in der breiten Öffentlichkeit, zumindest bei allen Ingenieuren, bei denjenigen, die mit diesen technischen Sachverhalten zu tun haben, bekannt wäre, wie Normung funktioniert, wie man die Normung auch nutzen kann, dann wären wir viel weiter. Das heißt, wenn ich damals gewusst hätte, in meiner Rolle im Konzern, obwohl ich mit Standardisierung zu tun hatte, wie Normung eigentlich funktioniert und was man alles damit machen kann, wie wichtig, wie strategisch Normung sein kann, hätte ich die ein oder andere Entscheidung anders getroffen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Wunsch, dass die Bekanntheit nicht der Normen, sondern wie Normung funktioniert und dass es eben nicht vom Himmel fällt, dass es nicht der Staat vorgibt, sondern jeder kann mitmachen. Jeder kann die Norm beeinflussen und wenn eine Norm da ist, insbesondere eine internationale Norm, hat es eine extreme Wirkung, weil die bietet letztendlich einen Absprungpunkt, um Innovationen schneller auf den Markt zu bringen und das ist wichtig, das muss bekannt werden. Das wäre vielleicht Wunsch Nummer eins, Normung muss Teil der Ausbildung junger Menschen sein. Das heißt, ich bin aus dem Studium raus und ich hatte keine Ahnung von Normung. Ich glaube, die allermeisten, die auch ein Ingenieurstudium machen, die haben vielleicht die ein oder andere Norm mal anwenden müssen und es war eher dann, ja, eine Belastung als ein angenehmes Erlebnis, weil es eben eine Vorgabe ist. Aber zu verstehen, ich kann diese Vorgabe auch ändern, das ist was Wichtiges und das lernt man in der Schule nicht. Das lernt man in der beruflichen Ausbildung nicht und das lernt man im Studium nicht. Das müssen wir ändern. Wunsch Nummer eins. Wunsch Nummer zwei, weil eben Normung so eine strategische, auch langfristige Auswirkung haben kann, wenn man sie sinnvoll nutzt, sage ich, Normung muss Chefsache sein. Es muss in den Chefetagen verstanden werden, wie wichtig Normung ist. Normung ist nichts, was ich an meine Qualitätsleute delegiere. Auch bei mir war früher die Kenntnis da, ja, Normung gibt's und das ist wichtig, aber was die da tatsächlich machen, war mir nicht bewusst. Und ich glaube, das gilt für die allermeisten, die hier in Deutschland Unternehmensverantwortung haben. Denen ist das Thema Normung ein Begriff, aber was für eine Bedeutung das hat, und wie wichtig es ist, sich in der Normung zu engagieren, ist in den entscheidenden Etagen unserer Wirtschaft noch nicht bekannt. Das heißt, einerseits muss die breite Öffentlichkeit das wissen, es muss Teil der Ausbildung werden, aber vor allem müssen wir stärker an die Manager appellieren, dass Normung was ist, was tatsächlich eine strategische Auswirkung hat. Und wenn man in Normung nicht investiert, dann hat es langfristige Auswirkungen. Also wer die Norm macht, hat den Markt, hat mal, glaube ich, Werner von Siemens gesagt. Und da hat er recht gehabt. Und das muss wieder in die Köpfe rein, Das heißt, auch die Freigabe, dass Experten in der Normung mitmachen dürfen, das wird ja irgendwo in Budgets vereinbart, das wird irgendwo, ich sage mal, in der Leitungsebene diskutiert und dann auch entsprechend budgetär unterstützt. Und das ist wichtig. Das heißt, Normung soll Chefsache sein. Es muss der strategische Bedeutung von Normung, gerade auch für horizontale Themen, was nicht unmittelbar mein eigenes Geschäft darstellt, aber was auf mein Geschäft auswirkt. Es ist extrem wichtig, wenn ich jetzt KI einsetzen will, nicht zu sagen, ich bin ja kein KI-Experte, ich warte mal, bis die Norm da ist, dann wende ich sie an. Und dann kommt irgendwas, wo ich dann sage, wie soll ich denn das bewerkstelligen, wie soll ich denn die Berichtspflichten, die damit verbunden sind, jemals umsetzen? Naja, aber in der Norm war letztendlich diese Branche oder der Handwerksbetrieb nicht repräsentiert. Und am Schluss müssen wir dann, ich sage mal, lernen, wie kriegen wir jetzt die Norm wieder geändert. Aber auch das geht nur, wenn jemand damit reingeht und einen konkreten Vorschlag macht. Das fängt an, dass die Chefs die Freigabe erteilen, dass man das machen darf. Und von daher ist es wichtig, Nummer zwei, Normung sollte Chefsache sein. Und das dritte richtet sich eher nach innen, weil die Normung ändert sich. Normung muss sich ändern, Normung muss digital werden. Das heißt, wir brauchen in der Normung die Bereitschaft, uns zu verändern. Ich glaube, vor 8 Jahren sah auch das Deutsche Institut für Normung noch völlig anders aus. Und diese Veränderung wird weitergehen. Und die Veränderung muss auch mitgestaltet werden. Das heißt, wir brauchen die Vertreter der Wirtschaft, die hier mit sich engagieren, um nicht nur zu sagen, was muss genormt werden, sondern auch, was brauchen wir von der Normung? Wie muss Normung arbeiten? Weil es ist ja ein Miteinander-Aushandeln. Wenn letztendlich der Chef sagen soll, ich schicke 5 meiner Mitarbeitenden in die Normung, dann hat er natürlich auch eine Erwartungshaltung, wie effizient so ein Normungsprozess abläuft, wie viel Zeit seine Leute in der Normung verbringen, um ihr Wissen einzubringen, aber vielleicht nicht unnötig viel in einem Flieger sitzen müssen, in der Welt rumzufliegen oder sich um Formulierungen zu unterhalten, wo es eigentlich darum geht, sich über eine technische Schnittstelle abzustimmen. Ich glaube, da ist unser Auftrag, diese effizienten Prozesse immer weiter zu entwickeln, auch unter Verwendung von Tools wie künstlicher Intelligenz, sodass wir das den Experten auch einfach machen, sich in der Normung zu beteiligen und letztendlich auch so effizient wie möglich zu gestalten. Und es fängt auch an, nicht nur bei den Tools, sondern bei dem Mindset, dass Normung was ist, was letztendlich seinen Zweck erfüllt, wenn diese Norm überall verstanden wird und wenn sie auch überall eingesetzt wird. Und deswegen muss auch der Wettbewerb zwischen Normungsorganisationen, ich fange mal wirklich an bei ISO und IEC, wir brauchen keinen Wettbewerb, wir brauchen eine Zusammenarbeit und das fängt im Kopf an. Das heißt, einzusehen, wir brauchen ein in sich konsistentes Normenwerk, da kann nicht jeder alles machen, aber wir müssen uns über gemeinsame Strukturen, Prozesse zu unterhalten, insbesondere bei horizontalen Themen. Und das ist eine Veränderung. Das heißt, diese Normenausschüsse, die wir haben, die Arbeitsgremien, die müssen stärker miteinander zusammenarbeiten. Da brauchst du natürlich Struktur, da brauchst du Management, aber da brauchst du vor allem diese Einstellung. Eine Partnerschaft ist was Wichtiges, weil die Normungs-Community ist sowieso nach wie vor so wenig bekannt. Meine ersten 2 Wünsche, dass wir natürlich zusammenarbeiten müssen bei denjenigen, die erkannt haben, wie wichtig Normung ist, dass wir jetzt auch gemeinsam dieses Ziel haben, es so effizient wie möglich zu gestalten und dann natürlich auch darüber zu kommunizieren, dass es auf der anderen Seite verstanden wird. Das heißt wirklich, der dritte Wunsch ist Offenheit für Veränderung und Zusammenarbeit innerhalb der Normung, weil nur das bringt uns letztendlich als System auch nach vorne. Insbesondere auch, wenn wir jetzt neue Player mit in die Normung bekommen, wie jetzt die Finanzmarktplayer, die sagen, ich muss ja auch technische Systeme vergleichen können, Stichwort Nachhaltigkeitsberichterstattung, die müssen nicht ihre eigene Metrik aufbauen, die nach völlig anderen Kriterien funktioniert wie die technische Normung, dann müssen die Unternehmen letztendlich 2 Berichtslinien pflegen, unterschiedliche Philosophien implementieren, das macht überhaupt keinen Sinn. Also da muss man zusammenarbeiten und das heißt, jeder muss einen Schritt auf den anderen zugehen und das ist so ein Wunsch nach innen, der mir ganz wichtig ist.
Ja, vielen Dank. Herr Winterhalter, Sie haben ja einen ganz großen Bogen gemacht von der Normenwelt. Gibt es noch Punkte, wo Sie sagen, die würde ich gerne noch ansprechen?
Also Normung ist spannend. Ich meine, das ist mal der erste Claim. Normung ist was super Spannendes und zwar für alle Akteure im Wirtschaftsleben, weil es hat seine Bedeutung, es hat eine Wirkung. Und ich wünsche mir wirklich, dass in Unternehmen, in Verbänden auch die nächste Generation das erkennt. Weil es gibt ganz viele Wissende, die seit Jahren, zum Teil Jahrzehnten in der Normung arbeiten. Die sind super wertvoll und wichtig. Aber wir müssen auch die nächste Generation an diese Normung ranführen. Die muss nicht genauso in der Normung arbeiten wie vor 20, 30 Jahren, sondern die muss uns helfen, auch diese digitalisierte Art und Weise, wie man Normen erstellt, mitzugestalten. Das bedingt aber auch, dass in den Unternehmen diese jungen Leute an Normung rangeführt werden. Da kann ein Älterer ein Mentor sein, aber die nächste Generation muss letztendlich zur Verfügung stehen, weil ansonsten sterben die Normer irgendwann aus und wir brauchen diese Impulse. Das heißt, die nächste Generation an die Normung ranzuführen. Und das ist eine Aufgabe von allen, die sich hier letztendlich im Normungssystem beteiligen. Das ist sicher was ganz Wichtiges und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und vielleicht den Aspekt, ich hatte es vorher schon angedeutet, Normung als Transferinstrument zu verstehen. Wir geben sehr, sehr viel Geld aus, um Forschung zu machen, von der Grundlagenforschung. Wir freuen uns, dass wir gute Anwendungsbeispiele in Labor sehen und wundern uns dann in vielen Fällen, ja, warum wird es dann nicht in der Breite, in der industriellen Praxis genutzt? Und da kommt ein ganz wichtiges Element zum Tragen, was ich auch noch gar nicht gesagt habe. Das heißt, was wir in der Regel tun, ist ja nicht jedes Jahr Hunderte von oder Tausende von neuen Normen erstellen, sondern wir überarbeiten das Normenwerk kontinuierlich. Eine Produktionsanlage funktioniert mit ganz vielen Regeln. Jeder, der eine Produktionsanlage verantwortet, weiß das sehr genau. Und jetzt kommt einer mit einer neuen Technologie, die im Labor super funktioniert hat. Die an die bestehende Anlage anzudocken, braucht jetzt erstmal nicht viele neue Normen um diese neue Technologie. Aber die alten Normen, die Anlagensicherheit beschreiben, die müssen das überhaupt zulassen. Mein Lieblingsbeispiel war, ich habe damals in der Forschung an einem Roboter gearbeitet, der keinen Schutzzaun braucht. Der hat super funktioniert. Es war auch einfach, letztendlich nachzuweisen, dass der niemand verletzt, dass die intrinsische Sicherheit ausreichend ist, letztendlich Menschen vor Verletzung zu schützen. Ja, nur die Werknormen, die Vorgaben der Berufsgenossenschaft, da stand hart kodiert drin, da brauchst du einen Schutzzaun. Da ging es nur darum, wie dick dieser Schutzzaun sein muss. Das heißt, man hat überhaupt keine Chance, so eine neue Technologie in die industriellen Einsatzbereiche zu bringen. Das ist in letztendlicher Konsequenz auch das Resultat, wenn ich künstliche Intelligenz einsetzen will. Solange das nicht zugelassen wird, solange die bestehenden normativen Vorgaben diese Möglichkeit nicht vorsehen, wird es nicht funktionieren. Das heißt, um neue Technologie irgendwo einsetzen zu können, brauche ich eine Anpassung des existierenden Regelwerks unter Kenntnis dieser neuen Technologie. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das heißt, wir müssen das aktuelle Regelwerk immer wieder aktualisieren und auf die Auswirkungen auf neue Technologien prüfen, damit man eben diese Möglichkeiten eröffnet. Weil manchmal werden die verschlossen und es ist keinem bewusst und wir wundern uns, warum wird so eine Technologie nicht eingesetzt. Das ist auch was, was man durchaus fördern kann. Ich meine, da gibt es ja eine große Diskussion, gerade auch in manchen Verbänden, die sagen, wir brauchen nicht nur staatliche Forschungsförderung, wir brauchen auch staatliche Normungsförderung. Das heißt, Normung ist ein Transferinstrument. Warum sollte es dann nicht auch unterstützt werden, diesen letzten Schritt zu machen? Die Technologie ist da, sie funktioniert, aber jetzt geht es darum, wie kriege ich das in die Breite? Wie kriege ich Skaleneffekte realisiert? Und da spielen Normen eine ganz wichtige Rolle. Von daher diese Bedeutung von Normung, das heißt, die Anpassung der existierenden Normen und die Ergänzung des Normenwerks ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass Innovation tatsächlich passieren kann in der breiten Praxis. Ich glaube, Normung als Transferinstrument, auch das sollten wir letztendlich nicht vernachlässigen. Das war mir noch wichtig, dass man das mal nochmal ganz deutlich sagt.
Dankeschön.
Christoph, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss kurz und knackig mit auf den Weg geben?
Nummer 1, Normung lebt von der Mitarbeit. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Normbestands braucht nicht nur die bestehenden Experten in den Gremien, sondern gerade die, die neue Technologien können, die mit in die Normung gehen, die diese Impulse reingeben, dass das auch Berücksichtigung finden. Und das bedeutet auch, wir müssen bereit sein, in diese internationale Normung reinzugehen. Was natürlich aufwendiger ist, aber es ist ganz wichtig. Mitmachen in der Normung ist das alles Entscheidende. Weil wir als hauptamtliche Normer, wir halten uns da raus. Aber wir sorgen dafür, dass wir effiziente Strukturen und Prozesse haben. Aber Mitarbeit. Mitarbeit ist das absolut Zentrale. Das zweite ist, dieser Punkt Normung ist Innovationstreiber und Transferinstrument. Was manchmal anders verstanden wird, Normung ist nicht Gleichmachung. Normung heißt nicht, alles muss gleich sein. Normung heißt, wir haben gemeinsame Qualitätsverständnis, gemeinsame Regeln, gemeinsame Prozesse. Das heißt nicht, alles wird gleich gemacht, sondern wir messen gleich. Wir gucken auf die gleichen Parameter, um Technologien auch vergleichen zu können. Das heißt, wie kann man eine neue Technologie, die völlig anders funktioniert, vergleichen mit einer bestehenden, um zu sagen, ist das jetzt besser oder ist es nicht besser? Die Kriterien, die kann man normativ beschreiben. Und es hilft auch, Vertrauen zu finden in neue Technologien und dadurch letztendlich auch den Einsatz wieder zu ermöglichen. Weil jemand, der im Detail nicht abschätzen kann, ist es jetzt genauso gut oder ist es nur ein Claim, den der Eigentümer dieser Technologie mir gegenüber macht, dann ist es manchmal ein zu großes Hindernis, als dass ich mich tatsächlich traue, diese neue Technologie in der Breite einzusetzen. Und der dritte Punkt wieder, Normung verändert sich. Normung hat gute Dienste geleistet über die letzten 100 Jahre, aber wir sind in einem Veränderungsprozess. Auch da brauchen wir Feedback, Rückmeldung. Das heißt, wo muss sich Normung noch weiter verändern? Aber wir brauchen auch engagierte Mitarbeiter, so wie du inzwischen einer bist, Kurt, der in der Normung mitarbeitet und uns hilft, diese Veränderung zu managen. Auch da ist ein klarer Aufruf, Normung ist nicht statisch. Wenn jemand uns hilft, diese Veränderung mit zu begleiten, in irgendeiner unserer Strategiekreise, Governance-Gremien, auch das ist wichtig. Das wären meine drei Schlussstatements.
Vielen Dank, Christoph. Die Leidenschaft ist klar und deutlich zu spüren. Und ich freue mich auf die Resonanz auf diesen Podcast.
Ja, meine Resonanz ist spontan. Es war absolut spannend und hat meinen Blick auf die Normenwelt völlig, völlig geändert. Also insofern vielen Dank und Ihnen alles Gute für den Job und ja, unserer Fachwelt, dass das möglichst viele verstehen und mitmachen. Danke sehr.
Freut mich zu hören. Herzlichen Dank für die Einladung, euch beide.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.